Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Soldaten des Lichts von Julian Vogel und Johannes Büttner. Dieser Film ist eine Sensation. Zu sagen, dass dies ein Dokumentarfilm über das Reichsbürgermilieu ist, ist zwar richtig, schrumpft dieses Werk jedoch zusammen auf das Offensichtlichste. Der Zeigefinger ist quasi schon erhoben. Aufklärung folgt. Die Reichsbürger sind üble Gesellen. Da wir das schon vorher wussten, wäre der Film dann eigentlich schon Zeitverschwendung, höchstens als Lehrfilm für Unbelehrbare zu verwenden. Aber Soldaten des Lichts ist eine Sensation, weil er anhand des Reichsbürgermilieus unsere Gegenwart vermisst, ihre Ideologien offenlegt und uns zeigt, die Reichsbürger sind die extremste Ausprägung dessen, was ohnehin der Fall ist. Julian Vogel und Johannes Büttner gelingt das auf geniale Weise, nämlich durch unfassbare Inhalte und eine Form, die selbst ideologiekritisch vorgeht. Analysiert wird durch Schnitt, Kameraperspektive und Bildausschnitt. Was sind die Reichsbürger nun? Das sind Menschen, die glauben, dass die BRD nur eine GmbH ist, ein Staat, der eigentlich keiner ist, der nicht souverän ist und das seit 1945. Und deshalb wünschen sie ein deutsches Königreich. Eine übliche Fernsehreportage über Reichsbürger würde darüber aufklären, wer sie sind, welche Gefahr von ihnen ausgeht, wie die Behörden dagegen vorgehen und würde möglicherweise mit Experteninterviews die Weltanschauung kritisch darstellen. Reichsbürger sind dabei dann die radikal anderen und uns überkommt ein wohliger Schauer, wenn wir uns das ansehen. Spätestens seit der Pandemie ist dies ja eine beliebte Rezeptionsweise. Soldaten des Lichts geht völlig anders vor. Das kleine Team begleitet einzelne Reichsbürger-Propheten und deren Anhänger bzw. Opfer. Im Mittelpunkt steht der Vegan-Influencer Mr. Raw, der auf andere Galionsfiguren trifft. Und wir sehen Timo. Er ist ein orientierungsloser Mann Mitte 30, der dringend professionelle Hilfe benötigen würde, aber die aufoktroyierten Fastenkuren absolviert und wie einige andere gegen Kost und Logis in sklavenähnlichen Situationen für den Guru arbeitet, um dessen Online-Coaching und Esoterik-Unternehmen am Laufen zu halten. Das alles sehen wir ohne Off-Kommentar. Es spielen sich unglaubliche Szenen eines perfiden emotionalen wie körperlichen Ausbeutungssystems ab. Unwillkürlich wird man darüber lachen müssen, weil diese Absurdität Humorüberschüsse produziert. Aber letztendlich wird hier ein Mensch zerstört. Wichtig ist nun, nicht in irgendwelche heroischen Darstellungsweisen zu verfallen. Und so beginnt der Film damit, dass man das Banalste, das Alltäglichste sieht. Man sieht, wie der Guru und seine Mitarbeiter staubsaugen, dann wird gekocht und abgespült. Man sieht ein kleinbürgerliches Milieu in diesem Laden-Restaurant. Von dort aus wird dieser Online-Shop betrieben. Da sehen wir billige Deckenleuchten, zusammengewürfeltes Mobiliar. Es ist eine völlig alltägliche Welt, in der sich aber dann doch etwas sehr Ungewöhnliches abspielt. Wir sehen beispielsweise Mr. Raw, wie er mit einer Krebspatientin telefoniert und ihr empfiehlt, Wildkräutersäfte zu trinken, um zu entgiften. Er spricht mit seinen Kunden und auch mit seinen Angestellten in einer sehr emotionalen Art häufig, macht zwar klare Ansagen, spricht aber dann auch immer wieder in Worten wie mein Lieber und meine Liebe. Es ist eine gewisse Zärtlichkeit da, also nicht dieses machohafte Auftreten, das man vermuten könnte. Es ist eine neue Herrschaftsform, die wir hier erleben. Da ist der Geistheiler Sananda, der empfiehlt, man solle sich nicht von seinen Freunden oder der Familie manipulieren lassen. Natürlich, weil er der ist, der eigentlich dann als Manipulateur auftritt. Er sagt dann abseits des Interviews, das für die Community ausgestrahlt wird und dort aufgenommen wird, ich wollte ja nie Geistheiler werden, ich komme aus dem Vertrieb. Und hier wird man hellhörig, denn man merkt, er tut ja eigentlich auch gar nichts anderes als früher. Timo klebt derweil Etiketten auf Versandartikel oder renoviert einen Lagerraum. Er erhält lediglich ein, wie es heißt, kleines Taschengeld. Gratis gibt es dafür aber die wertvollen Supplements. Er ist aber gar nicht so ungewöhnlich, wenn wir daran denken, wie die Baubranche funktioniert. Auch dort finden wir moderne Sklavenarbeit. Denken wir auch an die Fleischindustrie. Dort werden Menschen überall in kleinen Wohnungen, in Containern gehalten. Sie bekommen einen schlechten Lohn, meist nicht den Mindestlohn. Und davon müssen sie dann auch noch Kost und Logis bezahlen, sodass für sie fast nichts mehr übrig bleibt. Das ist eine moderne Unternehmenswelt, die wir hier sehen. Das ist nicht das radikal andere. Das ist sehr nah an uns dran. Und wenn wir die ganzen Diskurse verfolgen, gerade in der Politik, wie man versucht, das Existenzminimum immer weiter runterzudrücken, wie man versucht, Menschen dazu zu bringen, dass wenn sie alt sind, dass sie trotzdem noch irgendwie arbeiten gehen, damit sie über die Runden kommen. Wenn wir das alles erleben, das Aufstockersystem, dann sehen wir hier nicht eine völlig andere Welt, sondern wir sehen die Welt, in der wir leben. Überhaupt ist das Unternehmertum das, an das wir denken müssen, wenn wir diese Bilder sehen. Denn Mr. Raw und die anderen Gurus sind Unternehmer. Und sie kennen die übliche Erfolgserzählung. Der Unternehmer sagt immer, er habe sich gegen alle Widerstände behauptet. Vor allem auch gegen den Staat. Sorge dafür, dass er nicht zu viele Steuern zahle. Versucht sich da irgendwie zu exkludieren. Und die Reichsbürger setzen nun noch eins drauf und sagen, wir wollen ein eigenes Königreich haben, wo wir gar keine Steuern mehr zahlen müssen. Das ist ein libertärer Traum, der sich hier verwirklichen soll. Dabei sehen wir auch, wie Herrschaft ausgeübt wird. In Feedbackgesprächen erklärt Mr. Raw mit seinen Mitarbeitern, welche Fortschritte zu erzielen sind. Er prüft die Mitarbeiter, ob sie Fortschritte gemacht haben, ob sie ihre Leistung optimieren konnten. Er lobt sie durchaus in seiner sehr emotionalen Weise. Wir merken, das ist kein Film über Reichsbürger, das ist ein Film über die moderne Arbeitswelt. Über das auch, was Michel Foucault beschrieben hat, nämlich diese neue Art der Macht, die mit therapeutischem Sprechen, mit Seelsorge einhergeht, auch mit Selbstsorge. Wir sehen ein Reichsbürgertreffen in dieser Dokumentation, die mit einer Meditation beginnt, eine Gruppensitzung, in der dann alle sich einmal frei von der Seele sagen, was sie so stört. Wir haben bereits die antiautoritäre Lektion der 68er gelernt, aber alles schlägt jetzt wieder um ins Autoritäre. Die Kamera bleibt dabei auf Distanz, beobachtet von der Seite, durch einen Türspalt, rückt oft nicht die Protagonisten in den Mittelpunkt, sondern geht ein bisschen davon weg, zeigt, was sie so alltäglich umgibt. In einer Szene führt Mr. Raw ein Interview mit dem Geistheiler Sananda, der davon ausgeht, dass nur 13% der Menschen wirklich echte Menschen sind. Die restlichen sind künstliche Menschen. Und die Kamera zeigt uns hier allerdings nicht direkt die Interviewsituation, sondern zeigt die Displays der Kameras, die dieses Interview filmen. Und wir hören dort unglaubliche Sätze. Da sagt Sananda, es geht nicht darum, sich in der Welt etwas Großartiges aufzubauen. Wenig später werden wir ihn in einem tollen Schlitten davonfahren sehen. Er sagt auch, es geht nur um dich. Und wenn die halbe Welt dabei zerstört wird, ist das notwendig. Dialektisch geht der Film vor, weil er nicht nur die Täterseite zeigt, sondern auch wie die Opferseite, also beispielsweise Timo, all das, was da für Social Media produziert wird, rezipiert. Wir sehen, wie Timo mit einem Smartphone da sitzt und sich das Gespräch zwischen Mr. Raw und Sananda ansieht. Wir wissen nicht, was in seinem Kopf hervorgeht, aber wir ahnen, dass die Ideologie immer weiter in ihn hineinsickert. Die Kamera bleibt bei diesem Interview, wie gesagt, hinter den Kulissen, zeigt mal dies, mal das. Und so geht auch noch ein Gespräch nach dem Interview weiter, in dem sich Mr. Raw und Sananda unterhalten. Mr. Raw lobt Sananda, du bist das geistige Oberhaupt, du hast etwas Göttliches. Und Sananda sagt ganz unbescheiden, deswegen habe ich solch einen Erfolg. Was wir da hören, ist eigentlich das, was Max Weber schon beschrieben hat, wenn er den Protestantismus zeigt, wie er sich mit dem Kapitalismus verbindet und man plötzlich davon ausgeht, dass der Erfolg dafür steht, dass Gott bei einem ist, dass man also quasi auf einem göttlichen Weg ist. Sananda sagt dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Wir erleben hier, wie nicht einfach die Moderne abgewickelt wird, sondern die Aufklärung und ihre Lektionen werden durchaus noch mitgetragen, aber jetzt in pervertierter, verquerer Form. Die Aufklärung bedeutete eine Verwissenschaftlichung der Diskurse. Nun ist es nicht einfach eine Absage an die Wissenschaft, sondern man benötigt Pseudowissenschaften. So muss Timo elektrische Messstäbe in der Hand halten, damit man herausfinden kann, wie es seinem Darm geht. Also die Darmspiegelung wird gerade einmal so ersetzt. Wir sehen aber daran, dass wir es mit Kindern der Moderne zu tun haben. Auch mit Blick auf den Körper- und Ernährungskult. Ubiquitäre Phänomene, wie wir alle wissen. Einer der Mitarbeiter bzw. Sklaven von Mr. Raw wird stolz berichten, dass seine Morning-Routine 4,5 Stunden dauert. Es ist nicht bloß eine Rückkehr zum Althergebrachten. Ja, es ist eine Rückkehr zu Hierarchie und Monarchie, aber es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Postmoderne. Also die Moderne ist schon auch passiert und ist immer auch noch da. Deshalb spielt das Geld auch so eine große Rolle. Der große Soziologe Georg Simmel spricht ja vom Geld als dem allgemeinen Äquivalent und er beschreibt, wie durch das Geld erst Emanzipation und Entwurzelung stattfinden kann. Indem ich das Geld überall eintauschen kann gegen Ware, überall Geld verdienen kann, kann ich mich lösen aus der häuslichen Sphäre. Das ist der Schritt in die Moderne. Und indem jetzt aber den Angestellten gar nicht mehr Geld wirklich ausgehändigt wird, sondern nur noch Kost und Logis, wird da die Moderne abgewickelt. Zugleich sind aber die Akteure, sind die Gurus, diejenigen, die Unternehmer, die sehr viel Geld scheffeln und natürlich diesen Modernisierungstraum wahrmachen, dass sie überall hingehen können, ortlos sein können. Diese Modernisierung durch das Geld, die Simmel beschreibt, sorgt natürlich dafür, dass es zu einer großen Orientierungslosigkeit kommt. Jetzt können wir schauen, wie das Verhältnis von Kapital und Arbeit aussieht. Die Dokumentation zeigt es uns. Was bedeutet hier Kapital? Nun, da ist Geld, das wird investiert in Equipment, in den Aufbau einer Homepage, in irgendeinen Online-Shop. Da ist zweitens die Aufmerksamkeit, die man versucht zu erreichen über Social Media, TikTok und so weiter. Wir sehen immer wieder, wie Mr. Raw mit seiner Community spricht und in das Smartphone blickt. Und drittens ist da das spirituelle Obdach, das angeboten wird. Hier entsteht ein Königreich, hier werdet ihr nicht länger belogen etc. Das sind quasi auch Produktionsmittel, die nötig sind, um an Arbeiter zu kommen. Die Arbeiter, das sind also Timo und die anderen, die verkaufen ihre Arbeitskraft nur jetzt in einem System, in dem es noch mehr Hierarchien gibt, in einem Kapitalismus, sagen wir der Einfachheit halber, ganz ohne Sozialdemokratie. Dabei produziert die Dokumentation absichtlich laufend Text-Bildscheren, damit wir die Ideologie erkennen. Ohne Off-Kommentar kommt man zwar aus, aber mit Kadrierung und Schnitt lässt sich viel machen. Während die einen gerade der Aufmerksamkeitsökonomie folgend in einem Video Kryptocoins, Supplements oder Bücher bewerben, zeigen uns die Dokumentarfilmer nur die Displayaufnahmen der aufgestellten Kameras oder schwenken zu denen, die hier für einen Hungerlohn das Equipment aufbauen, also das typische Publikum dieser Inhalte sind, die da vorne gerade produziert werden. Das ist das Verhältnis von Kapital und Arbeit, das wir hier sehen. Wir sind in einer Szene in einem bürgerlichen Wohnviertel draußen und sehen, wie zwei dieser Gurus wie Influencer agieren, in ihre Smartphones sprechen und der eine wird mit einem schnellen Auto davonbrausen. Soldaten des Lichts zeigt eine gespenstische Zweiteilung. Die einen sind noch mit einem Fuß in der Moderne, des Geldes, der Welt des Kapitalismus. Sie werden zu der Figur, zu der sie sich gemacht haben. Es ist ein wahrer Weltentwurf und Selbstentwurf, denn hier greifen ja auch Leute zu Künstlernamen, zum Beispiel zu Mr. Raw. Der Philosoph Charles Taylor schreibt in Das Unbehagen an der Moderne folgendes. Aus der Vorstellung, wonach jeder von uns seine eigene originelle Weise des Menschseins besitzt, ergibt sich, dass jeder ausfindig machen muss, was es heißt, er selbst zu sein. Diese Entdeckung kann aber laut Voraussetzung nicht gelingen, indem man vorgegebene Modelle zu Rate zieht. Also ist die Entdeckung nur möglich, indem man sie von Neuem artikuliert. Welche Daseinsmöglichkeiten in uns angelegt sind, ermitteln wir, indem wir diese Lebensweise annehmen und in unserem Sprechen und Handeln dem, was an Originellem in uns steckt, Ausdruck verleihen. Es ist also ein performativer Akt, den wir tatsächlich laufend in der Dokumentation beobachten können, wie Mr. Raw sich selbst konstruiert. Und jetzt kommt das Künstlerische, das entscheidend ist. Charles Taylor schreibt, die künstlerische Schöpfung wird zum mustergültigen Verfahren, durch das die Menschen zur Selbstdefinition gelangen können. Der Künstler wird in gewisser Weise zum paradigmatischen Exemplar des Menschen, der als Handelnder eine originelle Definition seiner selbst anstrebt. Vom Künstler, der sich selbst kreiert, ist nur noch ein kleiner Schritt zum Self-Made Man, zum Unternehmer. In einer der schönsten Szenen des Films, bei der man wirklich lachen muss, sieht man, wie Mr. Raw gefahren wird und währenddessen mit einem Kollegen telefoniert und sich darüber austauscht, ob die Erde nun flach ist oder nicht. Und er spricht dann aber eigentlich wie ein Unternehmensberater, der sagt, man muss sich immer wieder neu erfinden, muss sich mit neuen Fakten vertraut machen, muss sich einlesen und dann kommt man zu neuen Schlüssen und ja, die Erde sei nun einmal flach. Charles Taylor schreibt, wie in der Moderne eigentlich die Freiheit durch Selbstbestimmung entsteht. Was ist damit gemeint, mit dieser Freiheit durch Selbstbestimmung? Taylor sagt, dabei handelt es sich um die Idee, dass ich frei bin, wenn ich mich nicht durch äußere Einflüsse prägen lasse, sondern eigenständig entscheide, was mich betrifft. Die Freiheit durch Selbstbestimmung verlangt, dass ich aus der Klammer aller derart von außen auferlegten Bürden ausbreche und einzig und allein für mich selbst entscheide. Mr. Raw wird nämlich in diesem Telefonat irgendwann gefragt, ob er die Bücher eines Guru-Kollegen denn gelesen habe. Und er sagt, nein, ich habe seit 5 Jahren kein ganzes Buch mehr gelesen. Er selbst könne ja ein Buch darüber schreiben und habe ja auch schon Bücher darüber geschrieben. Das heißt also hier, er setzt sich absolut selbst. Es ist die absolute Selbstbestimmung, die sich von allem löst, sogar noch aus der eigenen Blase heraus. Es steht nur noch das Ich im Mittelpunkt. Die Selbstschöpfung ist also total. Und dabei erleben wir diese interessante Zweiteilung von Kapital und Arbeit und Verkäufer und Kunden. Denn natürlich braucht Mr. Raw wiederum Leute, die bereit sind, seine Bücher zu lesen, zu kaufen, während er natürlich kein Buch mehr kauft. Er ist ja nur noch der Verkäufer. Die Sektenmitglieder, die sind hingegen die Kunden, die Angestellten. Sie sind eigentlich die, die in reiner Passivität verharren. Endlich werden sie wieder von klaren Strukturen beherrscht, müssen nicht länger in dieser Orientierungslosigkeit verweilen. Der Soziologe Max Weber sprach ja angesichts der Moderne von einem stahlharten Gehäuse mit unentrinnbaren Regeln, mit Bürokratie, Effizienz und Leistungsdruck, mit einer unpersönlichen technischen Ordnung. Und da ist der Wunsch nach einer Wiederverzauberung natürlich groß. Es hilft bei der Betrachtung also, sich zu sagen, das ist keine Doku über Reichsbürger. Es ist vielmehr ein Meisterwerk der Ideologiekritik. Und wir lernen hier zu unterscheiden zwei Formen der Ideologie oder beziehungsweise der Ideologie Produktion und Rezeption. Da ist zum einen Timo und die anderen. Ein tief liegendes Unbehagen bestimmt sein Leben und er fühlt sich deplatziert und verloren in der modernen Gesellschaft. Auf der Suche nach Gemeinschaft und Sinn gerät er an Mr. Raw und die Reichsbürger. Er inkorporiert deren Denk- und Lebensweise und unterwirft sich dieser Ideologie. Er begibt sich in die Rolle des Knechts und zwar, das ist wichtig, freiwillig begibt er sich in die Unfreiheit. Das ist der Unterschied zwischen Moderne und Feudalzeit. In der Feudalzeit hätte man es sich nicht aussuchen können. Vom Hyperindividualismus also ausgehend, sprich die Lebensmittelindustrie vergiftet mich, ich suche mir selbst ein gesundes Leben, gibt er seine Souveränität auf. Er ist Opfer der Verhältnisse, der allgemeinen Verhältnisse und Opfer der Reichsbürger. Er affirmiert die Ideologie total. Er hat einen autoritären Charakter, der sich vermischt mit einer neoliberalen Selbstoptimierung. Und diese Form von ideologischer Verblendung ist notwendig für hierarchische Systeme und sie ist keineswegs neu. Es ist vielmehr die unheimliche Wiederkehr, als hätte es die Aufklärung nie gegeben. Die zweite Form von Ideologie, Ideologierezeption und Produktion ist jedoch viel komplizierter. Da sprechen wir von Mr. Raw, Sananda, dem König, der sich da selbst ausgerufen hat und weiteren, die im Dokumentarfilm auftauchen. Wir sollten zunächst einmal anerkennen, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir aber innerhalb der Demokratie doch relativ viel Diktatur haben. Oder wir könnten auch sagen, es gibt kleine Königreiche in einer Demokratie und das sind die Unternehmen, die hierarchisch geordnet sind. Und wenn die Gewerkschaften keine große Macht haben, dann kann diese Hierarchie auch sehr straff sein. Wir sind also nicht immer im demokratischen Felde, wenn wir uns durch die Lande bewegen. Nein, nein, die Unfreiheit wird schon auch ständig erlebt. Das Problem ist, dass die Figuren, die hier auftauchen und ihr Unbehagen ausdrücken und dann zu den Reichsbürgern übergehen, nicht verstehen, wo eigentlich das systemische Problem liegt. Sie fühlen sich nicht frei und sie fühlen sich fremdbestimmt und all das. Und in diesem Unbehagen haben sie völlig recht. Aber sie verstehen nicht, die größere Analyse vorzunehmen. Mit anderen Worten, sie verstehen nichts, gar nichts vom Kapitalismus. Und damit kommen wir zu dieser zweiten Komponente von Ideologie. Mr. Raw, die Heilungsgurus, die Krypto-Coaches, die auftauchen. Bei ihnen ist es ganz interessant. Man würde eigentlich jetzt sagen, naja, und das sind die, die davon profitieren, dass sie andere manipulieren. Aber so einfach ist es eben nicht, wie uns der Dokumentarfilm zeigt. Und das macht ihn so besonders. Wir sehen nämlich, diese Leute trinken durchaus die Brühe, die sie da anrühren. Sie beten zu Gott und machen das nicht einfach nur für den Dokumentarfilm. Sie sind darauf bedacht, dass alles energetisch einwandfrei ist. Danach reden sie 3 Sekunden später über Cold Calls, die sie machen müssen, um irgendwelche Kryptowährungen zu verkaufen. Sie sind, wenn man so möchte, Produzenten von Ideologie, aber sie sind auch deren Rezipienten. Sie sind ihre eigenen Konsumenten. Sie glauben durchaus auch etwas von dem, was sie da sagen. Sie besitzen nur gleichzeitig auch noch eine Raffinesse, um ein Geschäft daraus zu machen. Sie vergöttlichen sich aber dabei so sehr selbst, dass sie wieder daran glauben müssen, dass sie wirklich genial sind und dass ihre Ideologie stimmt. Wie auch viele Unternehmer, man muss das sich nur einmal in den entsprechenden Podcasts anhören, sich gern selbst vergöttlichen und als die genialen Figuren darstellen, die es von der Garage aus geschafft haben, ein Milliardenimperium hochzuziehen, als seien sie es alleine gewesen, die all das umgesetzt haben. Denken wir nur an die illustren Gestalten aus dem Silicon Valley. Wir sind hier ganz nah an all den Phänomenen, die wir überall beobachten können. Es wäre naheliegend, diese Gestalten einfach als Manipulatoren zu beschreiben. Das würde unterstellen, sie wissen um den Unsinn, den sie da verzapfen, aber sie sind zynisch genug, um damit Profit zu machen. Aber sie sind nicht Figuren, wie sie von Octave Manoni, Slavoj Žižek oder Peter Sloterdijk beschrieben werden. Sie sind keine Figuren, die wieder besseres Wissen handeln. Sie sind auch keine Agnostiker oder einfach nur ein bisschen abergläubisch. Sie sind nämlich gar nicht ironisch. Sie vergöttlichen sich tatsächlich selbst. Die Doku zeigt uns also Figuren, die clever und blöde zugleich sind. Sie zeigt Fanatiker, die aber mit Kalkül vorgehen können. Wir sehen Menschen, die verblendet sind und manipulativ zugleich sind. Die Ratio der Ökonomie vermischt sich mit dem Irrsinn der Weltanschauung, aber nicht ist das bloß ein Weg zu mehr Profit. Der Kapitalismus, könnte man eher sagen, herrscht derart total, dass selbst die obskursten Weltentwürfe, inklusive eines Königreichs Deutschland, mit Peter, dem ersten Menschensohn an der Spitze, zum Geschäft werden muss. Das ist also das, was wir hier sehen. Was ist Kalkül? Was ist geglaubte Ideologie bei den Gurus? Dies wird ununterscheidbar. Das macht den Film so verwirrend und grandios. Ideologiekritik funktioniert hier durch formale Entscheidungen. Die Social-Media-Kartierung sieht so aus, dass das Smartphone nah dran gehalten wird. Man suggeriert Nähe zum Publikum. Wir sehen, wie Mr. Raw und die anderen auf Du und Du mit dem Publikum agieren. Der Kameraausschnitt der Dokumentarfilmer zoomt aber genau da raus, zeigt das größere Bild und bricht so die Macht der Bilder und damit die Macht der Ideologie. Letztendlich sehen wir hier überall auf beiden Seiten radikal atomisierte Existenzen, die sich auf einem brutalen Markt behaupten müssen. Sprich, wir erkennen uns, wenn wir nicht nur schauen, sondern sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.